Hallo und vielen Dank fürs Einschalten zur neuesten Folge von Börsenwelt Kompakt. In diesem Podcast werden die Top-Analysten von eToro mit anderen Experten drei der wichtigsten Finanzthemen dieser Woche besprechen, damit Sie am Puls der Zeit bleiben. Bitte beachten Sie, dass dieser Podcast zu Bildungs- und Informationszwecken gedacht ist. Bleiben Sie dran für zusätzliche Offenlegung am Ende der heutigen Folge. Und los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Börsenwelt Kompakt. Benjamin, wir haben frühsommerliche Temperaturen in Frankfurt und die Börsen gehen auch vielleicht so ein bisschen so eine kleine Sommerstimmung über, zumindest so ein bisschen Urlaubskonsolidierung könnte man es fast nennen. Wir hatten ja auch Ostern. Die Kurse fallen ein Stück weit.
Ja, also überrascht es dich? Also wir hatten ja ein super erstes Quartal, insofern da passte das Wetter noch nicht dazu, aber jetzt passt es, aber die Börse nicht mehr ganz so im Sonnenschein, obwohl wir ja gar nicht weit weg sind von Höchstkursen und wenn man mal so die eine oder andere Aktie sich anschaut, Alphabet, neues Hoch gemacht, also ja, so ein bisschen Sonnenschein sehen wir schon bei den Aktien, aber nicht mehr so in diesem gesamten, aber der DAX war ja trotzdem, sag ich mal, Q1 gar nicht so schlecht, im Vergleich auch zu anderen Indizes.
Genau, der DAX hat viele Indizes weltweit abgehangen, auch der Eurostoxx, das darf man nicht vergessen, Europa insgesamt sehr stark. Der italienische FTSE MIB ist sehr, sehr gut gelaufen, also Europa insgesamt ist gefragt. Und anknüpft an das Intro, ja, man hat in den vergangenen Tagen auch ja, besonders Schwäche bei starken Aktien gesehen, also bei den Gewinner der letzten Monate und auch des letzten Jahres. Das kann man auch ein Stück weit auf den sogenannten Tax-Day zurückführen, darauf verweisen. Was hat es damit auf sich, Benjamin?
Ja, also zumindest habe ich mir nochmal die Magnificent Seven angeguckt, die ja so ein bisschen seit einem Jahr ungefähr die Markttreiber waren. Und da hast du halt gesehen, dass Nvidia, die super gelaufen ist, den ganzen Markt ja auch schon nach oben gezogen hat. Wegen der KI-Fantasie haben wir ja hier auch mehrfach besprochen. Da siehst du, da sind wir jetzt im Korrekturmodus, also 10% von der Spitze verloren. Tesla ist bereits im Bärenmarkt. Also da sieht man schon vereinzelt Schwäche, während andere, ich hatte es eben gesagt, mit Alphabet, aber auch Amazon und andere eben nah am Hoch sind, nicht so weit weg, Meta und so weiter. Also da siehst du so eine gewisse Spaltung. Ja, wie du gesagt hast, die Aktien, die gut gelaufen sind, da wird ein bisschen was runtergenommen. Dafür andere, die eben nicht ganz so oder vielleicht ein bisschen schwächer gelaufen sind, da wird eher dann investiert. Also ja, vielleicht sehen wir auch demnächst eine Sektorrotation. Ich möchte das noch mit einem Fragezeichen versehen, aber diskutiert wird es ja schon an der Börse.
Genau, worauf ich noch hinaus wollte. Tax Day in den USA wird wohl die Steuer via Stichtag berechnet und bezahlt. Das ist der 15. April in diesem Jahr. In Europa oder in Deutschland ist das ja immer so ein bisschen fluider. Wir geben irgendwann mal unsere Einkommensteuererklärung ab. Das ist ja auch unterschiedlich davon, ob man die selber abgibt oder ob man es über einen Steuerberater macht. Dann hat man noch diverse Fristverlängerungen und dann dauert es natürlich nochmal ziemlich lange, bis das Finanzamt dann zu dem Entschluss kommt, was man denn nachzuzahlen hat, wobei das ja in dem Fall sowieso eine Nachzahlung ist. In den USA ist es ein bisschen anders. Da gibt es einen fixen Tag, der für alle ist. Verbessere mich, wenn ich falsch liege. Und dann ist eben eine gewisse Summe fällig und die wird eben mutmaßlich auch aus den Aktiendepots gezogen, denn die Amerikaner sind ja deutlich aktienfreudiger als wir Europäer. Die Aktienbestände bei wohlhabenden Amerikanern sind im Schnitt viel, viel höher als in Europa. Die Haushalte halten auch einen signifikanten Anteil am Aktienmarkt. Ich habe mir da eine Statistik angeguckt, das sind knapp 40%, die im Besitz der Privatanleger sozusagen sind. Und dementsprechend ist das schon auch ein signifikanter Effekt, wenn man eben Cash abzieht und diese Liquidität wird natürlich vor allem aus den Gewinnern gezogen, die eben ja auch bei vielen Amerikanern in den Depots liegen, also die Nvidias, Alphabets, Microsofts und entsprechendes Gewicht angenommen haben und dementsprechend haben wir da eine gewisse Liquidierung. Das zeigt auch wirklich die tatsächliche Statistik. Ich habe mir da eine Grafik von Bespoke Invest angesehen. Da hat man wirklich gesehen, die Gewinner der vergangenen Monate sind die Verlierer der vergangenen Woche. Und ja, dieser Tax-Day ist ein schöner Nebeneffekt, der momentan die Märkte belastet. Stichwort Sektorrotation, du hast es schon angesprochen. Wir haben Stärke in Öl und entsprechend auch in den Ölaktien.
Genau, Ölaktien, aber auch, ja, gut, es wird so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass es Spannungen im Nahen Osten und eine möglicherweise Ausweitung des Konflikts dort geben könnte. Aber ich glaube eben auch, dass die Fundamentals auch stimmen. Ich meine, man wird jetzt, Shell war da, muss man da zuletzt nennen, die in der Nordsee ein Ölfeld, ja, wie sagt man, ausbeuten wollen, nutzen wollen, was riesig ist, was so groß war wie ein Ölfeld, was man zuletzt in Mexiko gefunden hatte. Also da sieht man eben, dass auch diese Aktien trotz der, ja, Energiewende oder den Aktien aus diesem Bereich, dass die Ölaktien da nicht klein zu kriegen sind, weil eben, ja, das alles, glaube ich, noch nicht abzuschreiben ist, das Verbrenner aus, was verschoben werden soll. Mercedes etc., Nikolas, haben wir in den Sendungen vorher schon mal diskutiert. Also das passt so ein bisschen ins Bild, dass das eben ja nicht in Stein gemeißelt ist oder auch nicht so schnell eben voranschreitet. Und davon profitieren Ölunternehmen und ja, möglicherweise dann auch andere Unternehmen, die ja vielleicht etwas zyklischer aufgestellt sind. Das wird man aber sehen müssen. Wir stehen ja erst ganz am Anfang. Und wie du gesagt hast, das kann ja auch, sind ja Effekte, die sich überlagern. Also da muss man, glaube ich, noch ein bisschen Geduld mitbringen, bis hier wirklich ein Sektorwechsel stattfindet oder eine Sektorrotation stattfindet. Tech ist, glaube ich, immer noch auch, ja, gerade wenn wir KI betrachten, immer noch gefragt bei den Anlegern und verspricht ja auch immer noch ein Megatrend zu sein.
Ja, absolut passend dazu. Auch ja, die Stärke bei Rohstoffen. Gold läuft seit einigen Wochen, aber wir sehen auch immer mehr ja, klassische Rohstoffe, Metalle, Energieträger, aber auch Nahrungsmittel wie beispielsweise Kakao, wer sich das mal anschauen mag. Gigantische Rallye sind dann immer mal einzelne Effekte, die dazu beitragen. Beispielsweise Streiks bei den Bauern oder bei den Gewerkschaften, aber auch natürlich auch Ernteausfälle, aber das passt eben ins Bild und ja, trägt natürlich auch zur Inflation bei. Die wir uns in der zweiten Hälfte unserer Aufzeichnung nochmal ansehen möchten. Ich möchte aber vorneweg nochmal ein Thema aufgreifen, was eben auch dazu passt, dass wir eben gewisse Effekte momentan sehen. Und das ist der Rüstungssektor, der ja in Europa wirklich sehr, sehr stark gelaufen ist. Wir haben in Deutschland ja vor allem drei Aktien, die auch sehr, sehr stark im Fokus der Privatanleger sind. Das ist zum einen natürlich Rheinmetall als ja, Rüstungsgigant, kann man sagen, breit aufgestellt, natürlich Panzer, aber eben auch bei Schiffen vertreten. Dann haben wir die Renk, die ist neu an die Börse gekommen in diesem Jahr. Hersteller von Panzergetrieben, auch deutlich kleiner. Und eben die Hensoldt, die beispielsweise auch bei Drohnen aktiv sind. Also das sind so die drei Aktien, die eben vereint, dass sie sehr, sehr stark gelaufen sind 2024, auch eigentlich seit einigen Jahren mittlerweile stark, eben aufgrund der Kriege und Konflikte weltweit, die aufflammen und die ja eben auch vor allem in der Europäischen Union dazu führen, dass man die Verteidigungsetats deutlich ausgeweitet hat. Jetzt haben wir einen spannenden Effekt gesehen bei der Rheinmetall, die am Dienstag im Rekordhoch zeitweise 90% gestiegen war seit Jahresbeginn und damit an der DAX-Spitze steht. Goldman Sachs, die Investmentbank, kam mit einem neuen Kursziel und das muss man doppelt lesen, denn zunächst hat man mal das Kursziel angehoben von 380 Euro auf 606. Also der Analyst hat da wohl mutmaßlich längere Zeit kein Update mehr gegeben, hing mit seinem Kursziel deutlich hinter der Aktie und war gezwungen, eben aktiv zu werden. Hat es dann ja auch etwas über das aktuelle Kursniveau gehoben, aber hat eben eine ziemlich ja, zweiseitige Prognose dazu abgegeben, wer die gelesen hat. Man hat nämlich analysiert, dass der Rüstungssektor insgesamt einfach zu hoch bewertet ist und ein viel zu hohes Premium aufweist, also einen viel zu hohen Bewertungsaufschlag. Er hat ausgerechnet, dass man 45% über dem Euro-Stoxx liegt in der Bewertung, im Forward-KGV, also in den Multipli. Und traditionell Rüstung eben, weil es ja eigentlich ein Sektor ist, den man unter dem Stichwort unsexy subsumieren kann, einen Bewertungsabschlag hat. Also 45% Bewertungsaufschlag zu normalerweise 10% Bewertungsabschlag. Rüstung insgesamt hoch bewertet und dieser Zyklus würde angesichts ja, dieses starken Aufwärtstrends gut daran tun, etwas zu konsolidieren, so zumindest die Meinung des Analysten. Und damit hat er die Rüstungsaktien doch ziemlich angenockt. Wir hatten die Rheinmetall am Dienstag von 570 Euro im Rekordhoch korrigiert unter 500 Euro, zeitweise 12, 13% im Minus. zur Stunde am Mittwoch wieder erholt. Aber da sieht man, da ist ordentlich Volatilität drin. Und unsere Meinung ist da auch, dass da ziemlich viel Luft eingepreist ist. Und wir könnten uns vorstellen, dass wir da in den kommenden Wochen eine ausgedehnte Seitwärtsphase bis Konsolidierung sehen.
Ja, insgesamt muss man ja auch sagen, dass diese Aktien, die ja so gar nicht in dieses ESG-Bild gepasst haben, aber durch den ja, Auslöser war ja der Krieg in der Ukraine oder der Einmarsch dort der Russen. Und das hat ja dann diese Aktien nach oben getrieben. Und ja, die waren teilweise stärker als viele ESG-Portfolien, ESG-Aktien. Also ja, ich glaube, da findet im Moment so ein bisschen so ein Umdenken statt. Du hast es ja sehr schön beschrieben und ja, die Leidtragenden waren dann ESG-konforme Aktien, aber wir haben ja eine Aktie, Siemens Energy, ja, wo sich ja auch die Geister so ein bisschen geschieden haben, letztes Jahr noch Krise und in diesem Jahr läuft es schon wieder einigermaßen rund, also da sieht man mal auch, das wollte ich damit sagen, wie schnell sich das Blatt dann auch wandeln kann. Ich habe mir die Schlagzeilen vor einem halben Jahr angeguckt und ja, da war von Geschäftsauflösungen bis von der Börse wieder runter, alles Mögliche diskutiert worden. Aber man sieht eben natürlich auch durch staatliche Hilfe, dürfen wir nicht vergessen, wurde das Unternehmen gestützt und hat jetzt wieder zumindest im abgelaufenen Quartal wieder ordentliche Zahlen vorgelegt.
Ja, man hat ja da ein großes Problembündel. Man hat auch weiterhin die Tochter Siemens Gamesa, vor allem in Spanien ansässiger Windenergiekonzern. Aber wie du schon gesagt hast, momentan die Analysten sind eher auf der Bullenseite zu finden und die Aktie eben auch im aktuellen Marktumfeld stark gelaufen, wenn man sich den Chart anschaut. Sehr spannend, wir sind eben jetzt in diese Zone aus der, ja eigentlich muss man ja sagen, aus dem Crash 2023 angelangt und laufen da langsam wieder Richtung Ausgangsniveau zurück. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sich die Aktie um 20 Euro schwer tun wird, also auch hier wer dabei ist, gegebenenfalls auch mit einer Konsolidierung rechnen.
Ja, ist eben eine dieser Aktien. Ich glaube, Rheinmetall ist Nummer 1 und Nummer 2 im DAX in diesem Jahr eben Siemens Energy mit rund 50% plus. Ich meine, ja, das ist, überleg mal, ne? Da wärst du wahrscheinlich auf einer Jahresperformance schon super zufrieden, wenn du plus 50% machst. Also deshalb, ja, das Momentum ist bei diesen Aktien, aber ist eben auch schon gut gelaufen und das sollte man immer bei den Überlegungen im Hinterstübchen behalten. Und ich sag mal so, die Krise ist ja auch noch nicht ganz vorbei im Windenergiesektor. Da kam ja zuletzt auch ja, Diskussionen auf, wie umweltfreundlich überhaupt Energieturbinen sind, also die Flügel der Windenergie, der Masten etc., die da ja doch einen gewissen Abrieb haben und das auch nicht so gut sei. Also ja, alles nicht mehr ganz so eindeutig, sage ich mal. Und dann kann eben auch da nochmal Diskussionen aufkommen. Andererseits Nordex als Wettbewerber hat einen Riesenauftrag in Südafrika an Land gezogen. Also man sieht, dass es schon einen gewissen Bedarf gibt bei den erneuerbaren Energien, gerade auch dort, um Energie zu erzeugen. Aber ja, wie stark das Wachstum ist, das ist eben die Frage. Und mit plus 50% bei Siemens Energy, da sind wir schon ein ganz gutes Stück gelaufen.
Ja, absolut und schön von dir zusammengefasst. Dem habe ich auch erstmal nichts beizufügen. Aber kommen wir abschließend doch nochmal auf das Thema Inflation. Das wird die Schlagzeilen in dieser Börsenwoche mutmaßlich bestimmen. Heute am Nachmittag nach unserer Aufzeichnung werden die Inflationsdaten veröffentlicht. Die einen oder anderen werden es vielleicht vor der Veröffentlichung hören, die einen oder anderen danach. Aber man wird wohl sagen können, dass die Inflation ziemlich heiß hineinkommt. Es ist ja dann auch nicht ausschlaggebend, ob man da eben 10 Basispunkte drüber oder drunter liegt, 0,1 Prozentpunkt. Aber wir haben eben einen gewissen Reinflationstrend in den USA, der auch daran hängt, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich dem Comeback der Rohstoffpreise. Die Energiepreise sind hoch und vor allem ja, der Benzinpreis hat eine sehr, sehr direkte Auswirkung auf die Preisentwicklung, auf die Inflation, über die Transportkosten, über die Lieferkosten. Und dementsprechend muss man davon ausgehen, dass die Inflation heiß hineinkommt. Es ist dann wirklich sehr, sehr spannend. Und wir werden das auch verfolgen, wie die Märkte reagieren, denn der Zinssenkungstrade, die Zinssenkungshoffnungen, die wackeln ganz gehörig.
Ja, und wir haben es ja schon bei den Non-Farm Payrolls letzten Freitag gesehen, da war es ja so ähnlich, deutlich stärker als erwartet. Der Markt ja, in USA, der ist einfach noch heiß. Also die Wirtschaft läuft rund im Gegensatz zu Europa oder Deutschland. Und dadurch gehen halt höhere Inflationserwartungen einher. Nichtsdestotrotz sind die, ist die Inflationskomponente gefallen am Freitag bei den Non-Farm Payrolls, aber so wie erwartet. Deshalb hat sich es nicht so negativ ausgewirkt. Und inzwischen, und deshalb sprach ich auch die Sektorrotation an, überlegen Anleger eben auch, oder es wird diskutiert, wie immer man das jetzt am Markt so ausdrücken will, dass man sagt, okay, Zinserwartungen werden kleiner, Leitzinssenkungen, USA zumindest, Europa ist ja noch alles im Lack, obwohl für diesen Donnerstag ja nichts erwartet wird. Und dann eben, dass man sagt, okay, die Wirtschaft ist so robust, und jetzt fokussieren wir uns mehr auf die Gewinnentwicklung. Die Berichtssaison fängt ja auch an mit den Banken. Jetzt, also ja, da findet so ein bisschen Umdenken statt. Denn die Zinsdiskussion, ja, wie du gesagt hast, ob es jetzt 10 Basispunkte höher oder tiefer ist, es ist einfach auf einem robusten, es ist immer noch robust, die Wirtschaft läuft. Und insofern, ja, wenn es nicht, glaube ich, eine ganz starken Ausschlag, eine ganz starke Überraschung in die eine oder andere Richtung gibt, ja, wird man das auch verdauen und sich dann wieder fokussieren auf möglicherweise dann die Unternehmensgewinne, die ja jetzt demnächst anstehen.
Ja, absolut. Die Märkte scheinen da so ein bisschen durchzublicken, also hindurchzuschauen durch dieses Thema. Und du hast es schon angesprochen, das wird dann ein Thema in unserer kommenden Ausgabe, in der kommenden Woche sein. Es wird dann sehr spannend zu sehen sein, ob die Unternehmen eben die mit ihren Quartalsergebnissen diesen Trend, der auch mutmaßlich durch AI ausgelöst wurde, halten können. Da muss man eigentlich fast leicht Zweifel haben, dass man diese Wachstumsperspektive so fortschreiben kann. Und dann wird es wirklich spannend zu sehen sein, wie Aktien reagieren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere dieser Big-Cap-Aktien mit einer gewissen Enttäuschung hereinkommt. Wir hatten ja in den vergangenen Quartalsaisons auch gesehen, dass die Reaktion auf die Quartalszahlen fast immer im zweistelligen Bereich ausgefallen ist. Also entweder zweistellig hoch oder zweistellig runter, wenn es gewisse Tendenz gab. Also muss man da auch fast davon ausgehen, dass der eine oder andere Big Cap zweistellig korrigieren wird, wenn man eben die Wachstumserwartung so nicht halten kann. Also da ist ordentlich Spannung geboten.
Genau, man darf gespannt sein und ja, das wird sozusagen das nächste große Ding am Markt sein, was diskutiert wird. Und ja, Zinssenkung wird, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund treten. Wir werden es nicht vernachlässigen, aber es wird ein bisschen in den Hintergrund treten. Vor allen Dingen, wenn dann die großen Techs dann auch über ihr abgelaufenes Quartal berichten, weil letztendlich kann man daraus dann ja auch schließen, ey, wie läuft die Wirtschaft? Verkauft Apple viel? Wird das angenommen und so weiter? Also daraus kann man ja auch so ein bisschen Schlüsse ziehen für das Wirtschaftswachstum und damit dann auch für die Inflation.
Wunderbar. Damit bedanke ich mich bei dir und natürlich bei allen Zuhörern. Ja, wünsche eine erfolgreiche Börsenwoche und bis dann.
Bis dahin.
Sie haben gerade Verstehen und Investieren von eToro gehört. Für weitere Informationen besuchen Sie eToro.com. Dieser Podcast dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Keinesfalls ist er als Anlageberatung, als Anlagestrategieempfehlung oder als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten anzusehen. Dieser Beitrag wurde vielmehr erstellt, ohne die Anlageziele oder die finanzielle Situation eines bestimmten Nutzers zu berücksichtigen. Ebenso wenig entspricht er den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an unabhängige Finanzanalysen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.